Moin Lukas.
Moin Lutz.
Ich bin heute über einen Satz gestolpert, den ich sehr lange nicht mehr gesagt habe und den möchte ich hier kurz in diesem Intro reinwerfen. Van Lent, der Strafraum brennt, weil heute der dritte Advent ist. Und irgendwie bin ich wieder über diesen Satz gestolpert, der damals mit Ari van Lent immer mal verwendet wurde, wenn der mal wieder geknipst hat.
Ja.
Und fand ich sehr witzig.
Ja, das erinnert mich natürlich wiederum an all die netten Lieder, die über Ebbe Sand gesungen wurden. Vielleicht können wir im Laufe der Folge ja
Ja.
noch uns erinnern, wie die wohl geheißen haben mögen. Aber gut, darum soll es nicht
Ja,
gehen. Was machen wir?
wir machen so ein bisschen Adventssingen heute. Und sonst ja, sprechen wir ein bisschen über die Fußballwoche, haben ein paar Spiele aus 3 aus 9 und dann können wir ja schon loslegen, wa?
Jo.
Machen wir, los geht's. Ja, über diesen Satz bin ich so ein bisschen gestolpert, weil heute wir nehmen am dritten Advent auf, am Sonntagabend. Das heißt, parallel läuft noch die ein oder andere Partie. Stuttgart hat gerade schon Heidenheim abgefiedelt und gerade spielt die Borussia aus Dortmund gegen Hoffenheim und später sogar noch dieses von mir auf jeden Fall gehasste 19:30 Sonntagsspiel. Ach, brauchen wir nicht nochmal aufmachen, das Thema, was nervt. Ja, wie war die Fußballwoche für dich? Hast du was Schönes zu berichten? Außer die Tabellenführung in der zweiten Liga.
Die wir ja nicht innehaben, weil Elversberg das bessere Torverhältnis hat, aber
Ah,
wir
stimmt,
teilen uns
ja
den
gut.
ersten Platz. Ja, also wenn du das schon ansprichst, durch die Tür muss ich jetzt ja durchgehen, war es für mich durch die FC-Brille blickend natürlich ein schönes Wochenende. Nicht nur, weil wir 3-1 zu Hause gegen Nürnberg gewonnen haben, sondern auch, weil die Konkurrenz, unter anderem ja auch der liebe HSV, mitgespielt hat. Und also fast alle. Ja, deswegen, außer Elversberg halt. Deswegen war es ein sehr erfolgreiches Wochenende. Und auch, weil speziell die erste Halbzeit richtig, richtig guter Fußball war. Das war einfach komplett gut von A bis Z. Die zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so stark. Da hat sich Nürnberg aber auch besser eingestellt auf unser Spiel. Wir haben es trotzdem souverän gewonnen. Das stand jetzt nicht wirklich auf der Kippe, das Ding. Und das tut gut zu sehen nach den letzten Wochen, beziehungsweise der Delle, die wir auch diese Saison schon hatten, Startschwierigkeiten. Da bin ich zufrieden.
Ja, verrückte zweite Liga auf jeden
Ja.
Fall. Ich kann mich hier noch vor ein paar Wochen erinnern, wo du den Aufstieg quasi schon wie so ein alter Opa am Ententeich irgendwie so spöttisch abgewunken hast. Und ja, zack, seid ihr wieder oben dran. Zwischenzeitlich ja auch schon, ich glaube, vor ein oder wenn nicht, vor 2 Wochen war die, glaube ich, schon mal auf dem Aufstiegsplatz. Ja, es ist verrückt. Platz 1 ist mit 28 Punkten, haben 3 Teams jetzt und trotzdem aber bis Platz 10, das sind 4 Punkte. Das ist halt nichts. Also wissen wir alle jetzt in der zweiten Liga dieses Jahr noch schlimmer als letztes Jahr. 2, 3 Siege in Folge und du bist wieder ganz oben. 2, 3 Niederlagen in Folge und du musst auf einmal aufpassen, dass du nicht in den Abstiegskampf reinrutscht. Ja, das wird, glaube ich, auch über einen längeren Zeitraum der Saison bleiben, weil bisher ja immer noch nicht, auch wenn ihr jetzt immer besser in Schwung kommt, es hat sich immer noch kein Team rauskristallisiert, wo du sagst, ja, okay, die werden auf jeden Fall hochgehen, so wie das letztes Jahr Pauli war. Da konnte man ab einem gewissen Zeitpunkt schon sagen, okay, wenn die jetzt nicht komplett reinscheißen und das heißt, den Großteil der Spiele verlieren, selbst mit einigen Unentschieden hat es dann am Ende ja doch noch gut geklappt für den direkten Aufstieg. Und das gibt es dieses Jahr bisher noch nicht. Hast du schon ein Team ausgemacht? Jetzt mal ein bisschen den FC Köln ausgeklammert, wo du dir vorstellen könntest, die haben am Ende den langen Atem und steigen direkt auf.
Oh, ich finde das ganz schwierig, weil in dieser Saison, du sagst es ja, ist alles nah beieinander, aber es ist auch eine Saison von starken Phasen, die verschiedene Mannschaften jetzt schon gezeigt haben. Also der KSC hatte eine sehr starke Phase, hat sich dadurch dann irgendwie in das obere Drittel reinbefördert. Magdeburg hatte eine sehr starke Phase und hat sich oben ran gepirscht. Jetzt haben die Darmstädter so einen Run, wo die einfach ihre Spiele gewinnen unter Kofeld. Und wir kommen langsam ins Laufen. Das ist so, so schwer zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass Elversberg das durchzieht. Also die werden sich da oben irgendwann verabschieden, Anfang der Rückrunde. Das werden sie nicht schaffen, das glaube ich einfach nicht. Und bei Paderborn bin ich auch mal sehr gespannt. Das ist die Fortuna und Hannover, das sind so zwei Mannschaften. Kann ich mir schon vorstellen, dass die bei 4 und 5 weiter mitspielen. Euch, also den HSV, habe ich sowieso auf dem Schirm. Die Hertha hat sich gefühlt so ein bisschen abgemeldet. Also du merkst es ja, ich habe jetzt, glaube ich, schon 6, 7 Namen genannt. Es ist ganz,
Ja, ist
ganz schwierig.
schwierig. Ist super schwierig dieses Jahr. Wenn ich mir die Tabelle so angucke und auch den HSV auf Platz 8 sehe und 25 Punkte nach 16 Spielen ist historisch schlecht in der zweiten Liga. Trotz Merlin Polzin immerhin ungeschlagen in den drei Spielen, aber auch noch nicht super überzeugend. Die erste Halbzeit in Ulm war wirklich, ich sage das häufiger, aber das war mit das Schlechteste, was ich gesehen habe, weil es halt leider stimmt. Also da merkt man auch, dass noch nicht alle Mechanismen ineinander greifen. Dann holst du am Ende noch einen Punkt, das ist okay. Gehst mit jetzt 5 Punkten aus 3 Spielen in den letzten Spieltag, hast zu Hause Fürth. Wenn du das Spiel gewinnst, hast du 8 Punkte geholt aus 4 Spielen, bist ungeschlagen. Dann ist das erstmal okay. Aber wenn du die 3 Punkte nicht holst, dann sieht das auch schon wieder schlecht aus. Einfach was die Form auch angeht, weil irgendwann musst du dann gerade auch die Heimspiele, da sehen wir immer wieder, wie wichtig das ist, dass du zu Hause einfach die sicheren Punkte einfährst, dann kannst du dir auswärts auch mal einen Schnitzer erlauben. Aber wenn ich mir jetzt die Aufteilung der Siege, Unentschieden und Niederlagen angucke, dafür, dass der HSV historisch schlecht ist, er hat auch einfach erst dreimal verloren dieses Jahr. Das muss man da auch damit auch zurechnen. Da waren sehr viele unnötige Unentschieden dabei, ja. Aber ein Unentschieden heißt auch immer, du bist in absoluter Schlagdistanz, dieses Spiel auch gewinnen zu können. Das heißt, lass da 2, 3 Siege mehr bei rauspurzeln, und die wären easy drin gewesen, auch noch unter Baumgart, der dann am Ende einfach die Offensivpower vermissen lassen mit seinem Team. Aber dann hast du auf einmal irgendwie 6 Punkte mehr und dann bist du easy Erster. Das zeigt einfach nur, wie eng diese Liga ist. Und deswegen, ich könnte jetzt auch gerade kein Team ausmachen, wo ich sage, von denen gehe ich aus, dass die auf jeden Fall, oder bei denen gehe ich davon aus, dass die auf jeden Fall unter den ersten drei landen. Fällt mir aktuell super schwer, geht es mir ähnlich wie dir, außer dass ich sage, wenn Darmstadt die Performance einigermaßen so halten kann unter Kohfeldt, dann gehen die safe wieder hoch, weil die spielen richtig starken Fußball. Die fielen Lautern 5-1 weg. Die haben auch letzte Woche gegen den HSV richtig gut abgeliefert. Das ist mittlerweile eine super spielstarke Mannschaft. Muss man tatsächlich sagen, Kohfeldt in Bremen, glaube ich, am Ende ist ein bisschen zu lange an ihn festgehalten, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Aber da siehst du dann schon, dass das immer noch ein sehr fähiger Trainer ist. Und wenn das richtige Umfeld dann einfach mal auch dazu passt, zu der Spielidee, was denn auf einmal möglich ist, weil ja, die sind da jetzt auch munter in der Verfolgergruppe mit nur 4 Punkten Rückstand.
Ja, total. Also genau wie du sagst, beziehungsweise wie wir jetzt, glaube ich, beide unisono gesagt haben. Es ist die spannendste zweite Liga aller Zeiten und die
Und
beste.
die beste und spannendste und die coolste auch.
Ja.
Eine Sache noch zur zweiten Liga, dann können wir gerne weiterskippen zu den nächsten Themen. Wir haben ja noch einiges mitgebracht hier: Champions League, DFB-Pokal-Auslosung, es wurden Feuerzeuge geworfen. Der erste Satz: Sandhausen, Aue 4-6 geht an Aue. Da haben wir noch einige Themen zu besprechen. Ich habe aber ja eben. Habe ich das im Intro schon gesagt, dass ich schon Folgentitel mir überlegt habe? Nee, das habe ich in unserem kurzen Vorgespräch
Ja.
schon angekündigt, ne? Ja, okay. Kleiner Spannungsbogen. Erstmal noch das Zweitligathema abhaken. Und zwar wurde jetzt schon wieder der Capo, also der Vorsänger von Hertha BSC, mit Mikro ausgestattet und hat der Mannschaft schon wieder, das ist jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen einige Male passiert, wieder mal eine Ansage gemacht, dass es ja so nicht geht und wir geben ja alles und ihr aber nicht und ihr seid doch die blöden Spieler und ihr seid doch eigentlich viel besser und jetzt macht doch mal. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, wollte aber erstmal fragen, was du davon hältst, dass jetzt regelmäßig da die Mannschaft ja erstmal Spalier stehen muss und doch höflich fragen muss, dass die Fans nett zu denen sind, weil, nee, ich sag's jetzt schon, ich hab's langsam, ich hab's drüber. Ist doch irgendwann mal gut so, du machst die Mannschaft damit doch irgendwann nicht mehr besser, wenn du da jedes Wochenende, wenn es mal nicht läuft, du denen da einen Einlauf verpasst.
Ja, Stichwort inflationär, ne?
Ja, irgendwann holst du keine Emotionen da mehr raus. Also das kannst du. Diesen Joker, den hast du in der Hinrunde und dann hast du ihn einmal noch in der Rückrunde, wenn es eng wird. Aber du kannst nicht jedes zweite Wochenende da jetzt irgendwie am Zaun stehen und immer noch mal appellieren. Die Mannschaft weiß das schon selber am besten. Die machen das jeden Tag, das sind Profis und die sind gerade auch nicht zufrieden. So. Und dann hilft es nicht, wenn du dann immer noch das Gefühl hast, ach du Scheiße, jetzt ist 80. Minute, es steht noch 0 zu 0. Wenn wir jetzt heute nicht gewinnen, dann müssen wir uns gleich wieder was am Zaun anhören. Da kann mir niemand sagen, dass das auch nur irgendeinen Funken auslöst. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu der Ansage von Karaman bei Schalke. Ich glaube, das war schon letzte Woche. Die Bilder, die rausgekommen sind, dass der da die Mannschaft richtig heiß gemacht hat, also intern aus dem Team heraus, weil der Trainer gesagt hat von Paderborn, dass die ja nicht alles geben würden. So, das muss eh aus der Mannschaft herauskommen und ich halte nichts davon, dass da die Fans irgendwie versuchen, denen da ins Gewissen zu reden, weil die wissen ganz genau, was sie zu tun haben.
Ja, also ich habe gerade so ein bisschen innegehalten, weil ich mich an längst vergessene Zeiten zurückerinnert habe, so ein bisschen so Littlefoot-mäßig in einem Land vor unserer Zeit.
Junge,
Und
kommt
zwar,
jetzt Simonitsch von Hertha?
nee,
Okay.
es kommt eigentlich so ein bisschen die Szene, die ich würde sagen, so vor 15, 20 Jahren jedes Wochenende gang und gäbe war in der deutschen Bundesliga. Nämlich, dass wütende Fans sich versammelt haben nach den Spielen, meistens dort, wo der Mannschaftsbus dann das jeweilige Stadion verlassen hat, um die Ausfahrt zu blockieren und sich zu beschweren. Und da gab es ja regelmäßig auch Bewegtbilder, die dann gezeigt haben, wie die Spieler aus dem Mannschaftsbus aussteigen und sich den Fans stellen, um sich anzuhören, was nicht gut gelaufen ist, was sie besser machen müssen. Das war jahrelang völlig normal, ja. Und dann ist das irgendwie, hat sich das ausgeschlichen. Das gibt es so nicht mehr. Das mag auch damit zu tun haben, dass die Mannschaftsbusse in den neuen Stadien irgendwie, keine Ahnung, in Tiefgaragen reinpassen mittlerweile, die so groß sind, dass sie die beherbergen können und es irgendwelche Exits gibt, wo du nichts mehr blockieren kannst und es dieses klassische Tor, vor dem alle immer standen, nicht mehr gibt in den Stadien, keine Ahnung. Aber vielleicht hat sich das auch einfach so aus der Gesellschaft ausgeschlichen. Von daher dachte ich gerade so, ja, ich weiß, was du meinst. Das kannst du nicht machen, dass jetzt irgendwie jede Woche da der Capo steht und die Mannschaft heiß macht. Das nutzt sich ab. Und gleichzeitig waren wir schon mal in einer Phase, wo das regelmäßig passiert ist. Und müsste man jetzt nachgucken, ob es geschadet hat oder was genützt hat, das kann ich nicht sagen. Aber es ist zumindest nicht das erste Mal, dass die Mannschaft sich den Fans stellen muss in der Geschichte der
Ja,
Bundesliga.
das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde es gut, dass die Zeiten so ein bisschen vorbei sind und ja, bin gespannt, wie sich das dann jetzt bei der Hertha entwickelt. Ist natürlich auch keine gute Entwicklung fußballerisch. Die sind jetzt ein bisschen abgerutscht. Also, was heißt abgerutscht? Ne? Die sind 7 Punkte hinter dem ersten Platz. Das ist in dieser zweiten Liga wirklich eigentlich gar nichts, weil 4 Siege in Folge, bup, bup, bup. Und die da oben klauen sich alle schön gegenseitig die Punkte, die 10 Mannschaften, die da oben stehen. Ist ja auch noch nichts verloren, aber ja, erwartet man natürlich von dem Kader, erwartet man definitiv mehr und deswegen erstmal nur Platz 11. Mal gucken, wie es weitergeht bei der Hertha aus Berlin. So, jetzt kurz zu dem vermeintlichen Folgentitel, den ich mir überlegt habe, weil das an diesem Wochenende wirklich sehr auffällig war. Auch letzte Woche hat man das in Teilen schon gesehen und zwar einen gewissen Torjubel. Der mittlerweile, ich glaube, ich habe ihn am Wochenende, habe ich den 5 oder 6 Mal gesehen. Und das ist einfach der Chill-Guy, wie die Leute einfach ganz entspannt so mit einer Hand in der Tasche vor der Kurve stehen und jubeln. Hast du wahrscheinlich auch gesehen. Ja, und deswegen wäre natürlich mein Vorschlag für die Folge, das ist einfach eine ganz entspannte Folge.
Ja, von mir aus.
Ja, so. Also ihr habt es eh schon gesehen, aber dann haben wir das hiermit jetzt festgezurrt. Ich fand das eine ganz, ganz schöne Überlegung, weil das war dieses Wochenende noch auffälliger als letztes Wochenende. Letzte Woche hat zum Beispiel Karabek vom HSV diesen Jubel auch ausgepackt, aber ja, dieses Wochenende waren es, glaube ich, 4, 5 Spieler, die sich alle mit dieser Pose vor die Tribüne gestellt haben. Und finde ich witzig, weil wir hatten ja auch schon den türkischen Schießathleten von Olympia, den haben auch schon einige nachgemacht, auch so ein bisschen mit dieser lässigen Hand in der Hose. Gut, in der Hosentasche, nicht Hand in der Hose, das machen wir nicht. Aber auffällig, wie Memes mittlerweile so krass dann auch im Fußball ankommen, dass sie so halt so ein popkulturelles Ding werden. Finde ich ganz witzig und das ist natürlich ein Nährboden für lustige Jubelarien. Und also ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das eine gute Entwicklung, dass das so schnell aufgegriffen wird.
Na sicher, also ich meine, da merkst du ja auch, dass die Jungs selbst natürlich bei Social Media unterwegs sind und das alles aufsaugen. Und ich finde es auch eine lustige Verschmelzung. Also ich bin aber auch sowieso ein großer Freund von Torjubel. Ich glaube, wir hatten das auch mal bei Overrated, Underrated.
Ja.
Und ich liebe das total. Es gab ja eine Zeit lang dann auch die Scandis, die da die wildesten Dinge sich zusammen choreografiert haben, so der Angler, der den zappelnden Fisch aus dem Wasser zieht und so weiter und so fort. Also da gibt es schon herrliche Themen. Ich habe auch neulich, aber ich komme jetzt, glaube ich, wer war das denn noch in der MLS? Müsste ich jetzt nochmal gucken. Gibt es auch so einen Spieler, der führt die Hitlist außergewöhnlichen Torjubeln und macht sich damit jetzt in den USA auch schon langsam Namen, weil das ist natürlich auch in dieser Entertainment-Kultur höchst, höchst gerne gesehen.
Stark.
Ja, Folgentitel. Loggen wir ein. Können wir so einloggen.
Loggen wir ein. Auch eingeloggt ist das 1:0 von Borussia Dortmund in der
Jupp.
46. Minute. Reyna hat getroffen. Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber er ist immer noch im Kader des BVB, nicht mehr ganz so präsent, aber heute hat er mal wieder genetzt. Glückwunsch dazu. Lukas, lass uns doch mal über was ganz Aktuelles sprechen. Heute die Auslosung des DFB-Pokals. Wir hatten in den vergangenen Wochen darüber gesprochen und ich glaube sogar letzte Woche, was du dir denn wünschen würdest. Und sagen wir mal so, ich würde sagen, du wurdest enttäuscht.
Ja, also,
Schlimmer hätte es eigentlich nicht kommen können, oder?
nee, wir fangen mal bei den Paarungen an. Leipzig empfängt Wolfsburg. Da,
Oh,
also
das wird toll.
die Einschaltquoten werden ins Bodenlose gehen, wahrscheinlich sogar minus 100. Bielefeld empfängt Bremen. Ich glaube, das ist für die Arminia
Geiles
ein
Spiel.
tolles, tolles Los, cooles Los. Auch die räumliche Nähe, das ist schon cool. Stuttgart empfängt Augsburg, also ein Bundesliga-Duell, Nummer 2. Und dann empfängt Leverkusen der deutsche Meister und Pokalsieger uns, den ersten FC Köln.
Ich
Und
wollte
du?
gerade sagen, uns beide persönlich nicht, sondern
Nee.
den FC Köln.
Wo,
Aber
wobei ich das auch eine
ja.
Maßnahme fände, dass Bayer Leverkusen uns einlädt und VIP-Tickets klar macht, das fände ich in Ordnung. Naja.
Ja, aber nur, wenn sie den McDonald's zurückholen. Ins Stadion. Den gibt es nicht mehr, ne?
Nee,
Das
ich
ist
glaube
so
nicht.
ein 90er-Jahre-Ding gewesen. Aber wenn sie den zurückholen, dann gerne nochmal ein paar Chicken McNuggets auf der Tribüne. Ey, sorry, aber es ist einfach geil.
Ziehen wir uns erstmal so einen kleinen McFlurry raus mit Oreo und Abfahrt.
So, ja, Eismaschine ist kaputt.
Oh Gott. Aber zurück zum Sportlichen. Ja, das ist natürlich kein geiles Los, insofern, als dass du damit ziemlich sicher weißt, das war's. Die Reise im DFB-Pokal endet dort, aber. An sich oder andersrum betrachtet ist es natürlich ein super cooles Los, weil Nachbarschaftsduell, das ist ja kein richtiges Derby. Und du hast nichts zu verlieren. Das heißt, Leverkusen hat den Druck mit einem Augenzwinkern. Ich hätte mich gefreut, das ganze Thema in Köln auszuspielen. Das wäre interessant geworden, glaube ich. Da hätten wir irgendwie so einen Funken einer Chance gehabt. Und so wird es jetzt ein Bonbon. Und natürlich werde ich es mir angucken, natürlich werde ich Hoffnung haben und irgendwie auch daran glauben, dass wir das reißen können. Und gleichzeitig spielt sich Leverkusen jetzt ja so langsam in Form. Gegen das Leverkusen aus dem ersten Drittel der Saison hätte ich mir mehr ausgerechnet. Aber wer weiß, wir kommen ja auch immer besser in Tritt, wie es denn ausschaut. Ich glaube, genau terminiert ist es noch nicht, aber das Ganze findet ja im Februar statt.
Anfang
Ja,
Februar,
Anfang
genau.
Februar. Ziemlich sicher wird Leverkusen gegen Köln im Free TV gezeigt werden, weil alles andere ist ja völlige Grütze. Niemand will Leipzig gegen Wolfsburg sehen. Ja, ich glaube, es ist die attraktivste Partie. Ich weiß nicht, wie du es siehst als Neutraler, jetzt wo der HSV nicht mehr dabei ist.
Ja, doch, von der Tradition her auf jeden Fall sportlich könnte man aktuell vielleicht noch argumentieren, dass
Ja.
Wolfsburg, die ja dieses Jahr deutlich stärker wieder sind, vielleicht attraktiver ist, aber von der Stimmung her, vom Bundesliga-Feeling her ist Leverkusen gegen Köln auf jeden Fall das Spiel. Gehe ich auch davon aus, dass das im Free TV gezeigt wird. Da haben die meisten Leute ein Interesse dran, dass das gezeigt wird und man das gucken kann. Ich finde die anderen beiden Partien, Bielefeld gegen Bremen, finde ich auch ein schönes, altes Bundesliga-Duell. Und auch das Schwaben-Derby, die Bavü-Schwaben gegen die bayerischen Schwaben, finde ich eigentlich auch ganz nett. Habe irgendwie voll verdrängt, dass Augsburg das schon bis ins Viertelfinale geschafft hat. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben.
Ja.
Ja, und dann hast du auf einmal schon wieder ein Halbfinale. Wenn du jetzt einfach mal das so weiterspinnst und sagst, ja, Leipzig-Leverkusen, die werden weiterkommen, dann muss ja jeder andere Club einfach nur hoffen, dass die dann im Halbfinale aufeinandertreffen. Und dann hatte man vielleicht wieder so ein Finale, wo es eine kleine Überraschung gibt, weil ich würde ak zum aktuellen Stand sagen, sowohl Stuttgart als Augsburg, Bielefeld oder Bremen, wenn denn eins dieser Teams im Finale stehen würde, das ist mindestens mal eine Überraschung und würde ich natürlich ganz geil finden, wenn auch so ein Team wie Stuttgart, die jetzt die letzten anderthalb Jahre so einen krassen Aufschwung sind, dass die auch vielleicht mal ein Finale wieder spielen dürfen. Das wäre natürlich ganz nett.
Ja, zumal du ja in der letzten Saison das vorgezogene Finale, auf das sich die meisten in Deutschland gefreut hätten, nämlich Stuttgart gegen Leverkusen, das hattest du ja, glaube ich, im Halbfinale oder im Viertelfinale, das weiß ich nicht.
Viertelfinale müsste es gewesen sein. Ja, Halbfinale war Leverkusen-Düsseldorf 5-0.
Ja, schade. Von daher, ja, kann ich schon verstehen. Das sind halt drei bockstarke Teams, respektive vier, wenn du Wolfsburg in der aktuellen Form dazu nimmst. Leipzig, Wolfsburg, Stuttgart, Leverkusen. Einer von den vieren wird es machen am Ende.
Ja, denke ich auch. Das ist ein kleiner Ausblick in den DFB-Pokal. Wollen wir noch über die Champions League sprechen? Wenn wir jetzt hier mal aufnehmen, das ist immer schon so knapp eine Woche her, weil wir Montag aufnehmen, Dienstag, Mittwoch ist Champions League und Donnerstag noch Europa League. Und dann ist irgendwie, das fühlt sich das immer schon so wie Schnee von gestern an. Hast du ein Thema aus der Champions League mitgebracht? Es gab jetzt keine so ganz super überraschenden Ergebnisse. Schön, dass Leipzig wieder verloren hat. Das ist natürlich immer gut. Leverkusen gegen Mailand gewonnen ist stark. Bayern gegen Donetsk auch keine wirkliche Überraschung, was jetzt die Bundesliga-Teams angeht. Dortmund verliert knapp gegen Barcelona. Das war, glaube ich, so das ereignisreichste Spiel. Hast du ein paar Worte zu der Champions League zu verlieren? Hast du das dir angeguckt?
Ja, also Dortmund gegen Barcelona habe ich mir komplett angeguckt, auch mit einem Kumpel, der Dortmund-Fan ist, der war natürlich bedient, was ich verstehen kann, weil es ein echt gutes Spiel von der Borussia war. Also das war am Ende, wie ich finde, auch ja, schon tendenziell unverdient, das zu verlieren. Ein Unentschieden wäre definitiv drin gewesen. Was ich stark fand bei der Heimspiel Borussia, so muss man es ja sagen, war, dass sie sehr schnell zurückgekommen sind nach den Rückständen und eigentlich direkt wieder drin waren im Geschehen und dann ja letzten Endes auch durch einen Kurbelfehler verlieren. Das ist dann unglücklich, das ist dann schade. Und du hast ja auch mit Schlotterbecks Verletzung nach hinten raus dann irgendwie gefühlt nochmal so richtig einen mitbekommen. Jetzt stellt sich raus, wenn wir gerade mal auf das Bundesliga-Geschehen der aktuellen Stunde gucken, Schlotti spielt wieder, also so schlimm war es Gott sei Dank nicht. Aber am Ende verlierst du es trotzdem mit 2 zu 3. Barcelona bleibt sich und seiner Erfolgslinie also treu. Was gleichzeitig nicht bedeutet, dass die Champions League-Saison Stand jetzt für Dortmund komplette Grütze ist. Mit Platz 9 und 12 Punkten ist man obendran an der Spitzengruppe der ersten 8. Barcelona ist jetzt auf Platz 2 mit 15 Punkten in Schlagdistanz zu Liverpool. Und ansonsten so richtig viel verlieren müssen wir nicht. Mit einer Ausnahme, du hattest die Leipziger schon erwähnt, da müssen wir ganz kurz zumindest nochmal uns ins Gedächtnis rufen. Die stehen wirklich mit 0 Punkten und minus 7 Tordifferenz da. Und das war's. Also die sind im Prinzip. Ja, die sind eigentlich raus, ne? Nicht nur eigentlich.
Ja, das ist durch.
Das ist durch. Die Stuttgarter haben noch alle Chancen. Was ich wild finde, wenn wir uns das an das Spiel Real gegen Stuttgart erinnern, dass jetzt am sechsten Spieltag Real Madrid und Stuttgart nur 2 Punkte trennen in dieser Tapetentabelle. Tabelle. Von daher, ja, es ist ja das erste Mal, dass wir diesen Modus uns jetzt reinfahren, diese Saison. Ich finde, also was ich cool finde, ist, dass es sehr schwer zu sagen ist, worauf es am Ende hinauslaufen wird nach 8 Spieltagen. Das
Ja.
ist einfach sehr, sehr eng. Es hat so ein bisschen zweite Liga-Vibes. Fandest von der
Ja,
Tabelle.
spannend wird es auf jeden Fall den nächsten Champions League-Spieltag, weil da spielt Man City gegen Paris.
Ja.
City schon wieder nicht sonderlich erfolgreich, auch in den letzten Wochen in der Champions League. Das heißt, die haben 8 Punkte, Paris hat 7 Punkte. Es sind noch 2 Spieltage und die spielen einen Spieltag gegeneinander. Das heißt, einer von den beiden Riesen, die stehen aktuell auf Platz 25 und 22, könnte tatsächlich einfach in dieser Riesentabelle schon ausscheiden und nicht mal mehr eine Chance auf die Zwischenrunde haben. Das wird dann schon ungemütlich für beide Trainer dieser Teams. Also nicht, dass Guardiola da wackelt, ne? Aber die Ziele sind auf jeden Fall andere. Und was ich auch noch interessant oder beziehungsweise zu Leipzig noch ergänzen wollte, wenn du dir das Programm von denen in der Champions League anguckst, dann ist das aber auch wirklich bisher schwerer hätte es nicht laufen können, ne? Also was sie da an Gegnern schon hatten, die spielen in Madrid gegen Atletico, die spielen zu Hause gegen Juventus Turin, dann spielen die gegen Liverpool, in Glasgow gegen Celtic, ist auch nicht die geilste Auswärtsfahrt, also natürlich ist es eine geile Auswärtsfahrt, aber auch stimmungsmäßig auch ganz schön schwer. In Mailand gegen Inter und dann noch zu Hause gegen Aston Villa, die dieses Jahr wirklich auch stark in der Champions League performen. Ja, also dass du damit natürlich mit 0 Punkten rausgehst, ist hart, aber viel mehr Punkte hätte man wahrscheinlich vorher sich auch und nicht zwangsläufig ausgerechnet. Das noch als kleine Ergänzung dazu. Und dann gucken wir mal, was die nächsten Wochen noch bringen für die Teams, für die Bundesliga-Teams und alle anderen. Ja, und dann gibt es ja erstmal noch diese komische Zwischenrunde. Wir gehen ja sowieso erstmal in die Winterpause, in Anführungsstrichen, bevor die Zwischenrunde feststeht. Das ist ja auch eine Neuerung, dass man nicht vor dem Winter schon weiß, wer in die K.O.-Phase eintritt, sondern da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
So ist es. Ich habe noch einen, weil das gerade so ein bisschen zu Dortmund passt. Ich habe mal geguckt, was eigentlich Moukoko so treibt. Wir hatten vor einigen Monaten schon mal ganz kurz über ihn gesprochen. Und Stand jetzt ist das irgendwie nicht so richtig aufgegangen, da die Nummer mit Nizza. Und wir erinnern uns daran, dass er hier in Deutschland bei Dortmund als das Juwel, der Kronprinz, doch Stunk gemacht hat nach hinten raus, sich zu höheren Berufen gefühlt hat und natürlich als junger Spieler spielen muss. Das ist ja, da muss man jetzt mal den Ironieknopf ausmachen. Aber der hat noch keine 200 Minuten auf dem Buckel. Immerhin in diesen weniger als 200 Minuten 2 Tore geschossen. Aber der sitzt die Bank warm in Frankreich. Und da frage ich mich doch, wie die Karriere von Moukoko jetzt in den nächsten 1 bis 3 Jahren weitergehen wird. Denn das wäre tatsächlich auch aus der DFB-Brille betrachtet schon sehr schade.
Schade wäre es mindestens, das ist auf jeden Fall. Die Gerüchte um sein tatsächliches Alter und seinen nicht leiblichen Vater, das hilft natürlich alles gerade nicht. Ich möchte mich da nicht an Spekulationen beteiligen, bis es da nicht klar ist. Grundsätzlich vielleicht die einzige Aussage, die hilft. Die Dokumente sind bestätigt von deutschen Ämtern und denen vertraue ich doch erstmal, bis da irgendwie irgendwas Gegenteiliges behauptet wird, beschlossen wird oder bewiesen wird. Aber ja, die Karriere ist sehr steil in sehr frühen Jahren losgegangen. War ein richtiger Kickstart und lässt jetzt so ein bisschen federn. Noch ist er immer jung, 20 Jahre. Der hat dann noch ein bisschen Zeit, aber ich weiß auch nicht, ob der Wechsel zu Nizza und nicht vielleicht doch zu einem kleineren Bundesliga-Verein, ob das nicht vielleicht besser gewesen wäre, um weiter auch in sich in der Liga behaupten zu können. Ja, gucken wir mal. Bisher sieht das alles noch nicht so ganz erfolgreich aus, das stimmt.
Yes.
Gut, ich habe hier noch kurz, weil wir später in 3 aus 9 nicht drüber sprechen, wollte ich dich fragen, was hättest du gemacht? Hättest du das Spiel in Berlin abgebrochen? Berlin gegen Bochum nach dem Feuerzeugwurf? Oder hättest du das ähnlich gemacht, wie es jetzt gelöst wurde, dass die letzten 3 Minuten einfach hin und her gespielt wird, der Ball?
Oh, schwierig. Also ich habe das Spiel gesehen und dachte mir nur so, was fängt man jetzt damit an? Also die Situation an sich, live haben wir die ja, glaube ich, alle gar nicht mitgeschnitten. Erst als Drewes dann angezeigt hat, warte mal kurz. Man sieht es ja auch in den Slow Motions, in den Wiederholungen. Der checkt das auch erst mit Versatz. Er merkt, ihn trifft was. Dann sieht er den Gegenstand auf dem Boden liegen und dann merkt er, upala, das war aber jetzt doch ein Geschoss. War ja dann auch leicht benommen in den Katakomben. Und dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, ist erstmal vollkommen richtig und auch den Regeln entsprechend. Ich war ein wenig überrascht, dass er so schnell beide Mannschaften in die Kabinen bittet. Das, da habe ich auch schon mehr Zeit verstreichen sehen, in ähnlich oder vergleichbaren Situationen. Und dann war er fast eine halbe Stunde, glaube ich, ne? Unterbrechung. Das heißt, es
Das war
wurde
lang, ja.
es ist, also es suggeriert ja, dass sich wirklich viel darüber ausgetauscht wurde und diskutiert wurde. In der Regel ist es ja dann so, dass die Verantwortlichen vor Ort auch in Kontakt treten mit Juristen und Vertretern der DFL, weil das ist natürlich auch Wissen, das kannst du gar nicht alles haben. Wenn du Glück hast, ist jemand im Stadion vor Ort, der das Regelwerk ganz genau kennt und weiß, was zu tun ist. Häufig ist es aber in solchen Situationen, dass du da eben eine Standleitung aufbaust. Das muss passiert sein, weil sonst kann ich mir die halbe Stunde irgendwie gar nicht erklären. Es steht dann irgendwo geschrieben, dass man jetzt eine halbe Stunde Pause machen muss und dann warten alle. Und dann habe ich auch nicht mehr damit gerechnet, dass die Mannschaften nochmal rauskommen nach so langer Zeit. Dass sie dann wieder rauskommen und wie sie es dann lösen, finde ich okay, um deine Frage abschließend zu beantworten. Also, dass sich geeinigt wurde, wir befinden uns hier eh schon in der Nachspielzeit gefühlt und es ist ein 1:1, lass es gut sein. Finde ich okay.
Ja.
Jetzt geht das ganze Spiel ja aber weiter. Achso, also wir brauchen uns natürlich überhaupt nicht darüber unterhalten, dass dieser Wurf, dieser Feuerzeugwurf überhaupt nicht geht. Ne? Das ist,
Nee.
da diskutieren wir gar nicht erst drüber, weil das ist einfach vollkommen bodenlos und gottlos.
Nee, da gar nicht erst reingehen,
Genau.
weil wenn du in die Social Media Kommentarspalten dir reinziehst, ja, der hat doch geschauspielert, bla bla bla, Leute,
Hört
rafft euch
auf.
mal, der hat
Ja,
einen
ja.
Gegenstand an den Kopf geworfen bekommen. Nee, fangen wir gar nicht jetzt an. Das ist einfach kompletter Murks. Und deswegen, ja,
Ja.
bitte weiter im Text.
Aber es geht genau, es geht ja noch weiter im Text. Nämlich unmittelbar nach dem Spiel hat ja die Seite vom VfL Bochum schon angedeutet oder ist auch so gesagt, dass Einspruch erhoben werden wird gegen das Ergebnis. Und mit der Hoffnung, sich am grünen Tisch die 3 Punkte zu sichern, denn Bochum hatte kein Wechselkontingent mehr zu dem Zeitpunkt, als Drewes dann nicht mehr weiterspielen konnte, nachdem man aus den Kabinen zurückkam. Was bedeutet, dass, ich glaube, Hofmann war es, ne? Sich
Ja.
ins Tor stellen musste. Und weil Bochum sowieso schon aufgrund einer gelben, gelb-roten Karte, nee, roten Karte, in Unterzahl war, hätte das dann, oder hat das bedeutet, dass man zu neun hat spielen, neun spielen müssen. Und da sagt also die Seite vom VfL Bochum, ja, Lirum Larum, Löffelstiel, es waren zwar nur noch ein paar Minuten, aber das ist ja eine dem Regelwerk entsprechend ganz klare Benachteiligung und das sind ungleiche Verhältnisse und dementsprechend möchten wir die 3 Punkte gerne haben. Dankeschön. Und jetzt ist es so, die haben 48 Stunden Zeit nach Beendigung des Tages, an dem gespielt wurde, also gestern, müssen also heute und spätestens morgen entsprechenden Antrag stellen, müssen da auch eine kleine Verwaltungsgebühr oder Meldegebühr von ein paar hundert Euro zahlen. Das ist wohl schon geschehen. Das heißt, diese ganze Materie wird jetzt noch einmal uns für 48 Stunden begleiten. Das ist so der strukturelle Rahmen oder das ist so das rational Sachliche an der ganzen Geschichte. So, jetzt komme ich und würde dich gerne mal fragen. Was sagst denn du dazu, dass die Bochumer das Ding jetzt gerne 3:0 gewertet haben wollen am grünen Tisch?
Ich kann deren Beweggründe total nachvollziehen. Die Statuten, das Regelwerk gibt es her. Ich sehe auch den Punkt, dass es natürlich eine Benachteiligung ist, wenn du auf einmal keine Wechsel mehr hast und dann sogar noch einen Spieler weniger hast. Dadurch, dass ich dann ja aber auf einen Nicht-Angriffspakt geeinigt wurde, würde ich sagen, Punkt in der Situation, vielleicht auch für beide Seiten okay, eh eine unschöne Szene, das vielleicht nicht größer aufspielen. Dadurch, dass Bochum ja aber natürlich in der Situation ist, in der sie sind, kann ich das total nachvollziehen, dass da alle Hebel in Gang gesetzt werden, um das wenigstens zu versuchen, gerade wenn man weiß, das Regelwerk gibt es her. Weil diese 2 Punkte mehr sind für Bochum in der Situation aktuell halt unfassbar wichtig, um irgendwie den Anschluss auf den Relegationsplatz halten zu können. Das heißt, sie sind eigentlich als Verein. Die Offiziellen, die das entscheiden, sind es dem Verein eigentlich mehr oder weniger schuldig, das Maximum versuchen rauszuholen, weil da hängen halt Existenzen dran. Ne? Also wenn ein Verein absteigt aus der ersten Liga, Budgets sind kleiner, da werden Leute entlassen oder andere Dinge können nicht besser werden, können nicht wachsen, du kannst nicht noch bessere Leute einstellen oder was auch immer. Das heißt, da hängt natürlich ordentlich was dran, da hängen einzelne Personen dran. Von daher, irgendwie müssen sie es versuchen. Ich finde, man hat es ganz gut gelöst, wie du auch schon gesagt hast. Nicht angreifen, wir einigen uns auf den Punkt, wir waren in der Nachspielzeit und gut ist. Dass Bochum das versucht, kann ich aber auch nachvollziehen.
Ja, okay, nehme ich so mit. Das, was die VfL-Fans sagen, kannst du dir wahrscheinlich denken. Also da bei Social
Ja.
Media mal reingeschaut, die denken natürlich oder sagen, es wäre ein absoluter Skandal, wenn es nicht mit, ich habe gerade 3-0 gesagt, aber ich glaube, es geht tatsächlich um eine 2-0-Wertung. Das weiß ich
Ja,
jetzt
keine
nicht, das
Ahnung.
müssten wir nachreichen. Aber die sehen natürlich alle, dass das passieren muss, weil alles andere ein Skandal wäre. Also ich bin sehr gespannt. Die nächsten Stunden werden es zeigen.
Ja, bleiben wir dran. Investigativjournalismus wird natürlich weiter durchgeführt nächste Woche. Wenn ihr es nicht vorher schon mitbekommen habt, dann hier an Ort und Stelle. Eine Sache noch, dann können wir von mir aus auch schon zu 3 aus 9 kommen. Und zwar sagen etliche Medien, die sich mit dem Sport Fußball auseinandersetzen, dass es eventuell zu einer kleinen, ich würde sagen, es ist eine kleine Sensation. Wenn auch der Spieler immer wieder gesagt hat, wie wohl er sich fühlt und wie gut er sich bei diesem Verein entwickeln kann. Florian Wirtz hat eventuell schon einen neuen Vertrag unterschrieben. Da geht es nicht nur um eine andere Summe, die er verdienen wird, sondern um tatsächlich auch eine Verlängerung. Da wurde ja die letzten Monate schon spekuliert, geht er vielleicht dann zu den Bayern, geht er ins Ausland oder was macht Flo Wirtz generell? Erstmal stehen die Zeichen jetzt auf neuer Vertrag. Was da genau drin steht, das werden wir dann sicherlich in den nächsten Wochen erfahren, weil es ja auch nicht unüblich ist, an so einer Stelle mit einem solchen Spieler, wenn man weiß, der will eigentlich irgendwann schon noch mal eine Etage höher spielen, dass man dann sagt, okay, wir einigen uns hier auf eine Summe, die steht dann in deinem Vertrag und für die kannst du gehen. Da bin ich gespannt, welche Details da ans Licht kommen, aber erstmal cool für das Projekt Alonso Leverkusen Wirtz. Ich habe auch witzigerweise, ja, habe ich da mit dir auch schon drüber gesprochen, aber ich habe es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe mal erwähnt, wie witzig das wäre, wenn Leverkusen dieses Jahr irgendwie doch noch wieder Meister wird. Alonso bleibt, Wirtz verlängert und dann Jamal Musiala sagt: Ey Leute, wisst ihr was? Vorherrschaft in der Bundesliga wird jetzt mal einfach umgedreht und Jamal Musiala, weil er gerne mit Wirtz spielen möchte, einfach zu Leverkusen wechselt.
Niemals, Junge.
Nein, natürlich nicht, aber die Vorstellung, weil das kennen wir ja nicht. Wir kennen das nicht. Wir haben es gelernt seit Mitte, Ende der 70er. Der FC Bayern ist der größte Verein in Deutschland. Und das zu durchbrechen ist ähnlich schwer wie Barcelona und Madrid in Spanien. In England geht es ein bisschen einfacher, weil mehrere Vereine da die Kohle haben. Manchester United wurde abgelöst. Jetzt ist es Manchester City. Aber das in Deutschland einfach mal zu sehen. Da bin ich natürlich jetzt auch nicht derjenige, der sagt, ich möchte dann als Alternative Leverkusen haben, die in der Bundesliga erstmal das Sagen haben und die regelmäßig Meister werden. Aber ich würde es einfach verdammt witzig finden. Einfach nur, um Uli Hoeneß Gesicht bei der Jahreshauptversammlung zu sehen, wenn verkündet wird, nächstes Jahr, ja, mit Jamal Musiala, das hat halt nicht geklappt, der spielt jetzt halt mit Wirtz in Leverkusen und wir sind schon wieder nicht Meister geworden. Es wäre einfach wirklich nur für die Comedy daran, möchte ich, dass es passiert.
Na gut, ich glaube, dann müssen wir mal auf letzte Woche, auf die letzte Folge blickend festhalten. Bundesliga Boxing Day ist realistischer als das, was du da gerade formuliert hast. Aber eine lustige Vorstellung. Ich verstehe, warum es dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.
Ja, und ich finde es gut, dass du das schon mal sagst, weil ich finde den Bundesliga Boxing Day auch sehr realistisch, weil es einfach ein unfassbar gutes Konzept ist. Und ich sollte da mal einen Brief schreiben und das mal vorschlagen.
Mach das mal. Stichwort Verlängerung, Stichwort Wirtz. Und du bringst Musiala ins Spiel. Das ist tatsächlich eine Unterhaltung, die haben wir jetzt, also nicht wir beide, sondern ich und ein Kumpel und ich, diese Tage auch geführt. Da kam die Frage auf, wer ist aktuell besser, ne? Und ich, also erstmal ist es natürlich eine super schwierige Frage, die du differenziert wahrscheinlich gar nicht so richtig beantworten kannst, aber vom Gefühl her, und dazu passt so ein bisschen diese Verlängerungsnachricht oder die Rumors darum, vom Gefühl her ist Musiala im Moment einen Schritt weiter als Wirtz. Einmal spielt er befreiter auf und scored auch ein bisschen besser. Und zum anderen finde ich, macht Musiala aber auch als Persönlichkeit auf dem Platz gerade enorme Schritte nach vorne. Und gleichzeitig ist es bei Wirtz so, dass ich schon das Gefühl habe, dass der ähnlich wie die ganze Mannschaft diese Saison eine leichte Leistungsdelle drin hat. Gar nicht, also ne, der Impact aufs Spiel ist immer noch Wahnsinn und das ist ein begnadeter Kicker, müssen wir nicht drüber reden. Aber im Vergleich zur letzten Saison, wo Leverkusen natürlich auch overperformt hat, ist noch nicht der Flo Wirtz aus der letzten Saison. Siehst du das irgendwie anders?
Nee, ich sehe das ähnlich, was, glaube ich, im engen Zusammenhang mit der Gesamtleistung von Leverkusen steht. Man merkt jetzt auch in den letzten Wochen, die kommen wieder besser in Schwung. Wenn du nur auf die Scorer guckst, 6 Tore, 5 Vorlagen, 11 Scorer. Jamal Musiala hat, glaube ich, 12 Scorer, weil er ein paar mehr Tore hat, dafür weniger Vorlagen. Die sind natürlich irgendwie auf einem ähnlichen Niveau, würde dir aber zustimmen und sagen, Musiala ist aktuell der Spieler, der noch ein Stück weiter ist. Und deswegen ja die Bayern auch unbedingt den halten wollen, um das wirklich für die nächsten Jahre fix zu machen, dass Musiala das Gesicht des FC Bayern wird, weil der Junge ist 21, mit denen hast du jetzt die nächsten 10 Jahre erstmal Ruhe, was die Kreativabteilung vorne angeht, wenn du den hältst und der auf dem ähnlichen Niveau sich weiterentwickelt oder auf dem gleichen Niveau bleibt, weil der muss sich ja nicht mal viel weiterentwickeln, damit du sagen kannst, der ist über die nächsten Jahre ein Weltklasse-Spieler. Dafür muss er ja gar nicht mehr viel Sprünge machen. Der muss eigentlich überhaupt keine Sprünge mehr machen, weil das Niveau hat er jetzt schon. Ja, ich würde auch sagen, Musiala hat die Nase aktuell vorn. Und ich finde es einfach, mich wundert das, weil das normalerweise etwas ist, was die Bayern ja immer hinbekommen haben, dass solche Spieler, die gehen nicht ablösefrei oder die wechseln den Verein nicht. Das sind immer schon die Spieler gewesen, da hat Bayern alle Mittel, die zu halten. Und es kamen ja auch schon die ersten Aussagen, ja, am Geld ist es noch nie gescheitert. Also das macht mich würde das alles nervös machen bei den Bayern, dass da noch keine Klarheit ist. Und dass es noch kein klares Signal irgendwie auch vom Spieler gibt, und dass der bleiben will. Weil meist ist man natürlich nicht dabei, aber es wirkt alles gerade noch nicht so, als wäre das fix und man müsste sich nur noch auf die Summe einigen. Und das würde mich an Bayerns Stelle nervös machen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich sehe, also könnte ich gut nachvollziehen, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass das Ding ist so gut wie durch und kann mir irgendwie vorstellen, dass das jetzt in Ruhe im Winter nochmal einen anderen Schwung kriegt, dass sich jetzt vielleicht alle erstmal darauf konzentrieren wollen, die Runde gut zu Ende zu spielen. Jetzt hat es ja auch natürlich auch nochmal irgendwie, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Eigentlich ist das eine gute Überleitung zu 3 aus 9,
Ja, lass uns
in
da
der
direkt mal
Bundesliga nicht ganz gut
rübergehen.
funktioniert. Gehen wir rüber, oder?
Ja, gehen wir direkt rüber. Das war ja auch ein Spiel in der Konferenz. Du weißt, ich liebe Chronologie. Wir haben 3 Spiele mitgebracht und 2 davon in der Konferenz. Und dann können wir jetzt direkt mit Mainz Bayern weitermachen. Ich muss sagen, ich finde es schon wieder lustig, nach dem Saisonstart, den die Bayern hatten, dass man jetzt auf Sportportalen Social Media Kommentare gepostet sieht, von wegen 1 Milliarde Umsatz, aber Müller muss Stürmer spielen, weil der Kader nicht tief genug ist. Also ja, ich hatte die erste Niederlage in der Bundesliga der Bayern gegen Mainz 05, hatte ich auch nicht auf dem Schirm und hätte ich auch nicht gedacht, dass es dazu kommt. Aber mein Gott, wenn man sich das Spiel anguckt, wie es verlaufen ist, sagen wir mal einfach, Olise macht einfach nach 5 Minuten oder was das war, dann sein Pfostenkracher mit links, der macht ihn einfach rein. Dann geht das Spiel nach Schema F und die Bayern gewinnen am Ende 2-0 oder 3-1 und dann reden wir hier nicht drüber. Und jetzt dann, dass da Fans einfach direkt wieder so unruhig werden nach einem einzigen Spiel, das verloren geht, gegen einfach aktuell wirklich formstarke Mainzer, die den Bayern, man muss es so sagen, die haben ihnen das Spiel richtig aufgedrückt mit ihrem Tiefstehen und dann schnellen Umschaltspiel, wo die Bayern dieses Jahr durchaus anfällig sind. Das hat man auch beim Gegentor gegen Donetsk gesehen. Ja, fand ich schon wieder lustig, aber für die Mainzer hat es mich gefreut. Ich bin ja großer Fan von dem Trainer auch, wenn man sieht, wie der da auf der Seitenlinie immer rumhüpft und sich freut. Der hat wirklich so den Mainzern wieder dieses Leben eingehaucht, was in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen ist und Mainz so drohte, so eine graue Maus zu werden. Ja, und jetzt gewinnen die auf einmal zu Hause wieder gegen die Bayern. Finde ich eine schöne Entwicklung.
Ja, und der Spielverlauf war ja gar nicht mal optimal, ne? Johnny Burkhardt, das ist ja die Mainzer
Ja.
Lebensversicherung, musste ja früh raus, nachdem er zum ersten auch sehr gefährlichen Sprint 1 gegen 1 gegen Kim war es, glaube ich, angesetzt hat, hat der Oberschenkel zugemacht. Das wird wahrscheinlich, das wird es gewesen sein, denke ich mal, jetzt bis Weihnachten. Das wäre schon, da muss schon eine krasse Entwarnung kommen. Und dann denkst du ja als Neutraler, vielleicht auch als Mainzer, oh Gott, ja gut, das war es dann jetzt endgültig. Jetzt schrubben uns die Bayern hier mit 4 Dingern weg. Das dann geschafft zu haben, dem Spiel trotzdem eine eigene Note mitzugeben, das muss man schon respektieren. Gleichzeitig ist es so, die Mainzer haben ja jetzt die Bayern nicht dominiert oder gar an die Wand gespielt. Alle Zahlen würden normalerweise dagegen sprechen, abgesehen von der Laufleistung, die wirklich sehr auf Augenhöhe war. Aber auch hier, die Bayern sind nicht mehr die Bayern der letzten Jahre, in denen konsequent weniger gelaufen wurde als beim Gegner. Die Bayern also auch hier noch oben auf. Sie haben also Schritte gemacht. Und die Mainzer, ja, 70% Passquote, irgendwie 30% Ballbesitz, die setzen halt diese 4-5 Konter gegen hochstehende Bayern. Und das ist das, was sie gut gemacht haben. Also sie haben sich A in die Zweikämpfe reingeworfen, haben das angenommen, haben die zweiten Bälle ganz gut gewonnen und dann die Konter oder diese Situation, diese Halbchancen so zu Ende gefahren, dass da irgendwie was draus wurde. Und das muss man schon auch hoch anrechnen. In Person von Lee, der ja als Doppeltorschütze dann der Man of the Match war. Auch Sané konnte mit seinem späten Anschlusstreffer in der 87. nichts mehr daran erinnern, dass die Bayern zum ersten Mal in der Liga verlieren. Und dann gehe ich aber auch direkt auf das ein, was du sagst. Ich find, bin nämlich ähnlich gestimmt. Ich finde es echt fast schon ulkig, dass es jetzt so aufgeregt wird. Mein Gott, das erste Spiel, was du verlierst. Die Art und Weise, ja, da kannst du drüber streiten, die war natürlich nicht gut und die Bayern-Fans werden das nicht gutheißen, denn es war keine unglückliche Niederlage. Die haben ja jetzt die Mainzer nicht an die Wand gespielt und Chance um Chance vergeben. Darüber kannst du dich mit Sicherheit aufregen. Aber du bist immer noch, je nachdem wie Frankfurt jetzt nachher spielt, 4 oder 3 Punkte auf Platz 2. Ist nicht die Welt, ist keine Riesenlücke, aber alles ist gut. Ja? Alles ist gut.
Ja.
Von daher bin ich da bei dir. Gefühlt wird da jetzt der ganze Frust in diese Niederlage reingepackt, den die Bayern-Fans sonst nicht ausleben können, weil sie eben so wenig Spiele verlieren. Die sollen mal zum
Ja.
HSV gehen oder zu Köln.
So, eben. Da lernst du mal, was es heißt, wirklich einen Verein zu mögen durch dick und dünn. Das kennst du bei den Bayern nicht, wenn du in unserem Alter bist. Ja, hab ich eine ähnliche Meinung zu, habe ich ja gerade schon gesagt. Und auch natürlich ist es jetzt schmerzhaft, Gesundheit. Schmerzhaft, dass Kane ausfällt und das siehst du auch am Spiel, wie wichtig der dann doch ist und wie viele Bälle der da vorne festmacht und alles. Ja, ist halt einfach sau wichtig, wenn der spielt. Aber die Art und Weise, wie sie jetzt das Spiel verloren haben und auch du hast es in der ersten Halbzeit schon gesehen, wo Burkhardt sich verletzt hat bei dem Konter, dass die Höhe der Mittellinie einen Steckpass bekommen und auf einmal läuft der Stürmer alleine aufs Tor zu. Wenn du so auf diese Art und Weise nicht spielst, wie die Bayern das dieses Jahr machen, dann gewinnst du aber auch all die anderen Spiele nicht so überzeugend, weil die eben so erdrückend sind gegen andere Gegner. Und da jetzt einen Strick draus zu drehen und zu sagen, jetzt ist es einmal schiefgegangen, jetzt ist alles scheiße, das ist mir auch einfach immer ein bisschen zu billig. Wenn man sieht, wie hungrig die Bayern in diesen Spielen sind und auch, ich habe den Abschluss von Olise schon angesprochen, wie die da auf den Ball raufsprinten und er den selber irgendwie erobert, zwei, drei kurze Pässe und dann am Ende ein satter Schuss an Pfosten. Das ist halt einfach nochmal wieder ein ganz anderer Fußball und dass da nicht alles perfekt einstudiert ist, das ist jetzt auch völlig egal. Guckt mal lieber Richtung März, April, wenn die entscheidenden Spiele kommen, dann muss das alles sitzen und dann darfst du dir solche Niederlagen nicht mehr erlauben. Bis dahin, ja, nobody cares, Alter. Das ist jetzt eine Niederlage, das war die erste Niederlage in 14 Spielen in der Bundesliga bei einem Torverhältnis von 42 zu 12. Come on, Leute. Tordifferenz von 30 in 14 Spielen. Also die schießen dieses Jahr alles kurz und klein. Wir atmen ganz ruhig durch. Nächste Woche gewinnen sie wieder 4-0 und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Ja, ich denke auch. Und ja, also wenn du dir auf Social Media reinziehst, ich finde das alles ein bisschen drüber. Also es ist jetzt irgendwie über den Kimmich gesagt wird, das ist nur noch Durchschnitt und das reicht nicht.
Völliger Bullshit. Ey, der hat das Spiel doch komplett an sich gerissen, als es nicht lief. Er war auch letztendlich dann derjenige, der den Abschluss hatte. wo das Tor von Sané daraus entstanden ist. Kimmich ist ein absoluter Führungsspieler und dass es vielleicht nicht mehr auf dem Niveau ist wie vor 3, 4 Jahren noch, wo er wirklich absolute Weltspitze war auf seiner Position. Ja, okay, aber du brauchst auch nicht einen Kimmich, der da das Spiel alleine macht, beziehungsweise da müssen dann auch noch andere Leute mal in die Bresche springen. Also wenn du einen Spieler nie einen Vorwurf machen kannst bei den Bayern, weil der nicht will oder weil der irgendwas nicht kann, dann ist das Kimmich so. Der wirft sich immer rein, der gibt immer alles. Und der wird einfach unnötig gehatet, weil die Leute irgendwie immer noch dieses Bild haben, dass er einfach so gut ist wie vor 3, 4 Jahren. Das kann er vielleicht gerade nicht auf dem Niveau abrufen, aber jetzt zu sagen, Kimmich ist mittelmäßig, das finde ich einfach ein bisschen peinlich auch.
Ja, und ich würde da sogar widersprechen. Der ist nicht schlechter als vor 3 bis 4 Jahren. Der hat einfach auch sein Spiel verändert. Und
Ja, wahrscheinlich ist es das.
ich finde auch passend zum FC Bayern. Also der hat auch noch mal ist noch mal ein Stück erwachsener geworden in eine andere Richtung. Hat jetzt einen anderen Footprint im Spiel. Und ich finde, das ist genau das, was den Bayern auch gut tut. Siehe diese Saison. Von daher, das ist das immer noch höchstes Niveau, nur eben aus einem anderen Blickwinkel.
Ja, so ist es. Lass uns mal zum nächsten Spiel springen. Folgende Nachricht, nämlich unser Essen ist jetzt bestellt. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt noch so eine halbe Stunde und das sollten wir in dieser Rechnung für diese Folge auf jeden Fall mit einbeziehen, weil wir wollen ja nicht, dass mein Essen kalt wird. Ich wollte gerade eine richtig schlechte Überleitung machen mit von wegen, das Essen wird auf jeden Fall nicht kalt, wenn innerhalb von der ersten 36 Sekunden ein Tor fällt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich wollte auf das Spiel Gladbach gegen Kiel überleiten. Ja, und die haben nach genau 36 Sekunden getroffen und wer soll es natürlich anders gewesen sein, außer Tim Kleindienst, der auch diese
Nicht
Woche
der,
wieder.
ja, nicht der Lieferdienst, sondern der Kleindienst. Ha!
So ist es, der
Junge.
Timothy Small Service. Und das war insgesamt eine ziemlich überzeugende Partie. In die eine Richtung für Gladbach, in die andere Richtung muss man halt einfach leider sagen, es wird immer deutlicher, dass Kiel, auch wenn es schön ist, dass sie ihren Fußball weiter spielen wollen. Ja, da fehlt es ja hier und da einfach an der Qualität, wie man dann auch bei dem 1:0 direkt gesehen hat, dass sie einfach vorne pressen und dann hinten aber nicht in der Konsequenz das verteidigt bekommen, wie sie es vielleicht in der zweiten Liga noch schaffen konnten gegen qualitativ schlechtere Teams und dann steht es nach 36 Sekunden 1:0.
Ja, das ging extrem schnell. Ich glaube, war es diese Saison das schnellste, ich glaube schon, ne? Das
Ich
war diese
glaube
Saison
ja.
das schnellste Tor in der Bundesliga. Ich meine, gut, bei Kleindienst läuft es sowieso wie geschnitten Brot. Der trifft ja auch später nochmal, wird ihm zurückgenommen, und ist in der Folge immer wieder beteiligt, wenn es gefährlich wird, hat selbst noch gute Chancen, einen Doppelpack zu schnüren oder sogar einen Hattrick. Also bei dem funktioniert einfach ganz, ganz viel. Und wenn du jetzt das Spiel gesehen hast, dann könntest du auf die Idee kommen, Gladbach ist irgendwie Dritter oder Vierter. Das war derart souverän. Aber die tümpeln eigentlich so auf Platz 11 mit 20, 21 Punkten. Immer in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Aber die spielen jetzt auch keine überragende Saison, die Champions League reif ist. Und das wiederum
Zu
spricht
Hause.
halt, genau,
Zu
zu
Hause sind sie
Hause.
stark, ja.
Das ist irgendwie so die Heimspiel Borussia mal zwei. Die gibt es zweimal die Saison. Aber das spricht halt leider auch gegen Kiel. Also ich würde in das gleiche Horn stoßen. Das ist einfach nicht gut genug. Tordifferenz minus 23. Du hast 5 Punkte geholt. Ergo sind es 5 Punkte Abstand auf Heidenheim, den 16. und 6 auf Pauli, den Mitaufsteiger. Das wird so nix. Und ich habe es jetzt nicht parat, aber ich würde behaupten, dass du punktetechnisch diese Saison unten im Keller wahrscheinlich vor der Weihnachtspause selten schlechter performende Teams vorgefunden hast. Also zum selben Zeitpunkt meistens irgendwie doch immer noch mal einen Punkt mehr auf dem Konto gehabt hast. Müsste man jetzt mal in die letzten Jahre gucken, aber es wirkt so.
Ja, also dass zwei Teams 5 oder weniger Punkte haben nach 14 Spielen, ich glaube, das müsste auch schon historisch schlecht sein. Ein Team hast du häufiger mal, dass du abgeschlagen ist, aber das ist schon, wenn du mit 10 Punkten nach 14 Spielen nicht auf den letzten beiden Plätzen bist, musst du auch schon ein bisschen Glück haben,
Ja, so ist
dass
es.
einfach zwei andere Teams noch schlechter sind. So wie es jetzt gerade aussieht, werden sich Heidenheim und St. Pauli um den Relegationsplatz streiten. Hoffenheim, die übrigens gerade ausgeglichen haben, ganz spät in Dortmund durch Brun Larsen, einen ehemaligen Dortmunder, in der 90 plus ersten Minute. Die Hoffenheimer haben insgesamt, die haben zu viel Qualität. Die werden sich irgendwie berappeln und ein bisschen nach oben klettern. Ich sehe da eher noch Clubs wie Union und Augsburg vielleicht nochmal reinrutschen. Zwischen denen ist nämlich dann noch schon wieder eine kleine Lücke auch gerissen zwischen Platz 11, 21 Punkte mit Gladbach und 17 Punkten Union, 16 Punkte Augsburg dahinter. Die werden da vielleicht nochmal reinkommen, aber ich glaube tatsächlich, so wie wir es jetzt haben, die letzten vier Vereine, Kiel, Bochum, ich sehe die aktuell nicht, dass sie sich nochmal aufrappeln. Und dann sehe ich Heidenheim und Pauli um den Relegationsplatz streiten und darüber, ja, was auch immer da drüber passiert. Aber ich glaube tatsächlich, die letzten vier Plätze, die werden maximal noch untereinander rotieren.
Um aufs Spiel zurückzukommen, also Gladbach hat in einem 4-2-3-1 früh die Richtung vorgegeben. Kleindienst trifft, Hack trifft, sehr sehenswert. Das Tor des Tages gehört aber trotzdem
Oh ja.
den Kielern. Also
Oh
Gigovic,
ja.
ich habe erst gedacht, in der Echtzeit, meine Fresse, ist das eine geile Idee, den auch so zu nehmen. Dann sieht man, dass er ein bisschen Glück hat, weil der Ball titscht ganz leicht auf, bevor er ihn Vollspann weghaut. Aber diese Flugbahn, das ist ja einfach nur traumhaft gewesen. Da dachte man kurz, Kiel könnte irgendwie rankommen. Und vor der Pause hat Player mit seinem ersten von zwei Toren dann eigentlich die Vorentscheidung schon klar gemacht. Und auch das Spiel hat es nicht hergegeben. Kiel war einfach, selbst in der Phase, wo sie den Anschlusstreffer aus dem Nichts machen, nie nah genug dran, hat nie das Gefühl vermittelt, dass das könnte jetzt nochmal kippen.
Nee, das hat man in der ersten Halbzeit schon klar gesehen, dass da ein Qualitätsunterschied ist. Ergebnistechnisch war es kurz knapp, aber das ganze Spiel über eigentlich, muss man leider sagen, war Kiel relativ chancenlos. Was auch irgendwie okay ist, ne? Kiel hat jetzt auch keine Anstalten gemacht, den Kader irgendwie künstlich aufzurüsten. Die versuchen jetzt auch nicht hinten zu mauern. Die haben jetzt erstmal einen Ausflug in die Bundesliga gemacht und deren Ziel ist es jetzt nicht auf Biegen und Brechen drin zu bleiben, sondern den Weg, den sie weiter gehen wollen, vermeintlich, dass es eben Stück für Stück passiert. So, die haben jetzt schon mal Bundesliga-Luft geschnuppert, da wollen sie natürlich langfristig auch bleiben, aber dass so ein kleiner Verein wie Kiel, der vor 10 Jahren irgendwie gerade mal in die zweite Liga gekommen ist, so ungefähr, dass die jetzt überhaupt schon da oben sind, da sieht man einfach schon, wie erfolgreich da gearbeitet wurde. Und dann ist es auch völlig okay, wenn du wieder runtergehst, mit dem ähnlichen Stamm an Spielern, Trainerteam etc. weitermachst und dann einfach immer mal wieder hochgehst. Guckt euch den SC Freiburg an, wie lange das gedauert hat, bis die sich so etabliert haben. Und dann ging es aber auch mal nach oben. Und wenn es dann aber wieder runterging, dann wurde auch keiner nervös, sondern da wurde stetig gut gearbeitet. Und das haben sehr viele Traditionsvereine nicht richtig gemacht in den letzten 20 Jahren. Ja. Duisburg ist in der Regionalliga, Kaiserslautern endlich mal wieder in der zweiten Liga etabliert. Die waren auch lange ganz weg vom Fenster. Bielefeld ist weg vom Fenster. Der HSV, Hertha, Schalke, Köln. Ja, die haben es einfach verkackt in den letzten 20 Jahren. Köln würde ich da jetzt mal rausnehmen und auch Schalke. Aber der ein oder andere Traditionsverein hat eben das, was Kiel gut zu machen scheint in den letzten 10 Jahren, nicht so beherzt, sondern da wurde Geld ausgegeben, was man vielleicht gar nicht immer so spontan mal auch zur Verfügung hatte. Und dann kann es eben auch mal ganz schnell gehen mit 2, 3 Jahren, wo man wirklich Fehlinvestitionen sich leistet. Deswegen, ich finde es okay, wenn die jetzt einfach so weitermachen, mit erhobenen Hauptes ihren Fußball weiterspielen und runtergehen und dann in der zweiten Liga sofort wieder eine gute Rolle spielen werden.
Ja, also finde ich auch super, dass das vom Verein aus direkt so kommuniziert wurde. Ne? Schon vor der Saison oder nach dem Aufstieg hat man gesagt, man wird jetzt nichts Verrücktes machen und natürlich tritt man auch nicht an, so dabei sein ist alles mäßig, sondern man will wettbewerbsfähig sein. Aber wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es okay und dann musst du diesen Verein nicht abschließen, weil du dich übernommen hast. Das finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Shoutout auch an dieser Stelle trotzdem, auch wenn es kein Kieler ist, an Alassane Plea. Ich finde es geil. Das ist auch so ein Spieler, der irgendwie immer viel unterm Radar auch fliegt, weil der jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so ganz, die ganz, ja, nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Aber wenn du dir seine Stats mal anguckst, so über die Jahre, der liefert einfach immer konsequent ab, hat immer viele Scorer, ist ein Stürmer, der nicht nur selber trifft, sondern auch auflegt und am Ende stehen da 300 83 Spiele, nicht in der Bundesliga, sondern insgesamt mit 110 Toren und 75 Scorern. Das ist schon eine richtig schöne Quote. Ich mag die Art Stürmer sehr gerne und auch dieses Jahr steht er jetzt bei 7 Scorern schon nach 14 Spielen. Die letzten Jahre war das nicht so erfolgreich und auch so ein bisschen sinnbildlich für den leichten Abstieg von Gladbach, weil die Gesamtqualität im Kader gerade die letzten 2, 3 Jahre dann nicht mehr so gegeben war. Aber ich bin ein großer Fan von Alassane Plea. Der hat einen feinen Fuß. Einen feinen Fuß hat der Mann.
Das ist so. Einen feinen Fuß, oder möchtest du zu dem Spiel noch was sagen?
Nö, let's go.
Ja. Einen feinen Fuß, um auf das letzte Spiel im Rahmen von 3 aus 9 zu sprechen zu kommen, das wir uns ausgesucht haben, nämlich St. Pauli gegen Werder Bremen, hat auch ein gewisser Marvin Ducksch, ich roll das ganze Feld mal von hinten auf, der hat nämlich das 2 zu 0 zum 2 zu 0 Auswärtssieg von Bremen in Hamburg bei St.
Schöner
Pauli
Treffer.
markiert. Schöner Treffer. Und das 1 zu 0, was ihm sozusagen vorausging, wurde von Köhn erzielt. Und warum rolle ich das Feld von hinten auf an dieser Stelle? Zwischen diesen beiden Toren, ersteres fiel in der 24., zweites in der 54., gab es auch eine Spielunterbrechung. Zum Glück nicht wie in Berlin, weil irgendwer der Meinung war, irgendwas zu werfen, sondern aufgrund von Nebel. Das Wort Nebel wurde genannt. Jetzt kann man natürlich streiten, woher dieser Nebel kommt. Es wurde extrem viel Pyro abgebrannt. Aber ja, hier war auch eine wirklich längere Unterbrechung auf St. Pauli. Und das hat also so ein bisschen zum Spiel gepasst. Also Stimmung war super. Das Spiel hat nicht so furchtbar viel hergegeben. Und Bremen war einfach eisekalt. Ähnlich wie das Wetter, das war auch nichts. Also es hat hier in Hamburg wirklich irgendwelche 2 Grad gehabt. Es war nass, kalt, regnerisch. Und da haben sich die Bremer gedacht, das ist doch genau unser Wetter da für so einen 2-0-Auswärtssieg, wo keiner so richtig nachkräht nachher. Die 3 Punkte nehmen wir gerne mit. Ist so ein Spiel, also von der Begegnung her, die Bremer spielen jetzt im Moment eine gute Runde, ist trotzdem so ein Spiel, wo ich mir als St. Pauli-Fan sagen würde, oh, da musst du irgendwie einen Punkt holen oder vielleicht sogar versuchen, die 3 Punkte da zu behalten, weil du eben die Saison Heimspiele gegen Bremen hast. Du hast ein Heimspiel gegen Kiel, was du ja auch gewonnen hast. Du hast ein Heimspiel gegen die Bayern geschenkt. Du hast aber ein Heimspiel gegen Mainz, das hast du auch verloren. Du hast ein Heimspiel gegen Leipzig geschenkt. Hast ein Heimspiel gegen Heidenheim, hast auch das verloren. Wenn man jetzt die Heidenheimer sieht, dann muss man da eigentlich auch schon die Frage stellen. Von daher war ich da sehr gespannt drauf und es tut mir für St. Pauli auch ein bisschen leid, dass Bremen da jetzt aktuell einfach so erwachsen, so souverän ist und das Ding eingesackt hat.
Ja, wenn man sich auch die Highlights nochmal anguckt von dem Spiel oder das Spiel insgesamt gesehen hat, dann muss man einfach sagen, die haben das wirklich eisekalt runtergespielt, wie man das erwartet. Das ist kein einfaches Auswärtsspiel bei St. Pauli. Die Stimmung ist da immer ziemlich knackig. Und das dann aber so mit vermeintlich relativ geringem Aufwand runterzuspielen, ohne irgendwie, dass die Gefahr war, dieses Spiel aus der Hand zu geben. Das ist echt eine Entwicklung, da kann Bremen stolz drauf sein, dass die jetzt wirklich eine gute Rolle spielen diese Saison. Ich mag das generell, die Verfolgergruppe finde ich richtig geil jetzt. Also oben haben wir jetzt wirklich 2, 3 Teams, die Spitzengruppe ausmachen, leicht versetzt dahinter dann Leipzig, Freiburg, Stuttgart auf Platz 4 bis 6 finde ich gut. Und dann auch die Verfolgergruppe da hinten. Ich zähle Dortmund da jetzt ein bisschen raus. Die werden nicht auf Dauer die Verfolgergruppe sein, aber Mainz, Bremen, Wolfsburg, Gladbach, dass die so in Schlagdistanz um den dann wahrscheinlich 7. Platz, mit Glück ist der dann auch wieder international, dass die da darum spielen. Ich würde gerne mal wieder Bremen oder auch Mainz oder von mir aus auch Gladbach international sehen. Das war in den letzten Jahren doch schon eigentlich immer sehr gleich, wen wir da international haben spielen sehen. Das war oft Freiburg, das war Mainz, jetzt war eine kleine Anomalie in der Champions League mit Stuttgart. Da mal wieder so ein bisschen Rotation reinzubringen, auch Hoffenheim war es regelmäßig, das finde ich immer ganz geil und auch für Bremen. Das kann ich auch ohne Probleme als Hamburger sagen. Ich finde Bremen fand ich eigentlich schon immer sympathisch, einfach für die Art und Weise, wie dieser Verein geführt wird, mit dieser typischen norddeutschen Ruhe und dass man da eben nicht verrückt wird, wenn die Ergebnisse sich noch nicht einstellen. Aber man sagt, der Trainer, der ist hier unumstritten. Das hat man bei Kofeld gesehen. Da habe ich gerade schon Anfang der Folge gesagt, war vielleicht ein bisschen zu lang, aber auch wenn du die Historie mit Thomas Schaaf, wenn man die sieht, dann finde ich das einfach immer bemerkenswert, dass das klappen kann, dass man diesem Umfeld, wenn man immer weiter davon ausgeht, dass es so das Richtige, das Vertrauen schenkt und dann auch sieht, irgendwann wird es Früchte tragen. Weil auch wenn ich mir jetzt den Kader von Bremen ansehe, dann ist es mittlerweile eine schlagfertige Truppe. Das sah in den letzten 2, 3 Jahren vielleicht noch nicht ganz so aus. Und ja, der Verein oder das Team hat nicht die Tiefe. Wenn da jetzt mal Duxch ausfällt, dann fällt noch Friedel, der Kapitän, aus oder Weise auf rechts. Ja, wobei Agu ist eigentlich auch okay, ne? Aber wenn da so 2, 3 Spieler ausfallen, dann wird es ungemütlich, weil dann kommt eben nicht mehr die gleiche Qualität nach. Aber insgesamt ja, lässt sich das sehen, gute Entwicklung und spannende Verfolgergruppe auf den Mittelfeldplätzen.
Sehe ich ähnlich. Ich muss kurz einen Exkurs machen, also zum Spiel muss man auch gar nicht so viel weiter verlieren, aber gerade wurde das Manchester Derby abgepfiffen und City hat zu Hause bis zur 88. Minute 1-0 gegen Manchester United geführt, nur um sich dann innerhalb von 2 Minuten das Spiel 1-2 entreißen zu lassen. Also Pep verliert wieder und somit sind es bei einem Spiel mehr 9 Punkte Rückstand auf Liverpool. Also das könnten ungemütliche Weihnachten für Pep Guardiola in Manchester werden, jetzt auch noch mit der Derby-Niederlage.
Ja, crazy. Crazy, wie Arne Slot einfach komplett durchdreht mit Liverpool, auch in der Champions League. 6 Siege in 6 Spielen, eine Niederlage erst in der Premier League. Ja, 5 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz und sogar vermeintlich 9 Punkte auf Arsenal, wenn Liverpool das nächste Spiel gewinnt. Ja, sagen wir mal so, die Meisterschaft sollte City vielleicht vergessen. Umso wichtiger, dass sie dann doch in der Champions League die nächste Runde erreichen, weil sonst wird es ja wirklich ungemütlich. Witzig finde ich auch, dass Chelsea eigentlich nach diesem Transfersommer, wo alle eigentlich
Ja.
inklusive uns einfach nur mit dem Kopf geschüttelt haben und sie uns gefragt haben, sag mal, was zum Teufel habt ihr da vor? Und jetzt sitzen wir hier und die sind Zweiter und das nicht unverdient. Und die haben mittlerweile anscheinend auch das Team ganz gut eingespielt und auch Spiele, die letztes Jahr schon teuer waren, also in der letzten Saison, vor der letzten Saison geholt wurden, performen jetzt auf einmal. Ja, witzig, wie schnell das gehen kann, ne? Also das Bild von Chelsea ist auf jetzt auf einmal ein ganz anderes als noch im Sommer.
Ja, witzig, wie schnell das gehen kann, passt auch gut zu unserer Folge. Wir sind schon wieder zu fortgeschrittener Zeit Richtung Ende unterwegs. Hast du noch irgendwas, was du hier loswerden willst an Ort und Stelle? Oder gehen wir in den Weihnachtsendspurt und blicken Richtung nächste Woche?
Ich würde sagen, wir machen das genau so. Nächste Woche nehmen wir noch auf. Dann ist überall Winterpause, also streng genommen übernächste Woche. Das heißt, nach dem letzten Spieltag für dieses Jahr. Und dann werfe ich noch mal kurz, dann können wir ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, wie es denn überhaupt danach weitergeht. Die Bundesliga geht mit dem Kracher am 10.01. Dortmund gegen Leverkusen weiter. Ich glaube sogar im Free TV. Diese Spiele werden, glaube ich, immer die Rückrundenstarts im Free TV gezeigt. Ja, oh Gott, nicht im Free TV, aber auf Sat.1. Was zum Teufel? Damit geht es wieder los. Das heißt, wir nehmen entweder in der ersten Januarwoche schon wieder auf oder wir starten in der zweiten Januarwoche mit dem ersten Spieltag schon im Petto. Das können wir uns nochmal überlegen, wie wir das machen. Für mich ist eigentlich beides fein. Ab 1. oder ab Anfang Januar, da bin ich wieder heiß. Das sage ich dir ganz ehrlich.
So soll es sein. Also nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall an Ort und Stelle. Dann machen wir
Ja.
wahrscheinlich mal eine Woche Weihnachtspause und dann geht das weiter.
So ist es. Lukas, hab einen schönen Sonntagabend. Lass dir das Essen schmecken. Ich freue mich, wenn meins gleich hier vor der Tür landet. Und dann sprechen wir uns nächste Woche.
So machen wir das. Happy Sunday. Bis dahin.
Tschüssi.